Börsenradio Network AG.
Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
Also mein Name ist Rainer Waldhauser, ich bin Finanzmentor und Privatinvestor, würde ich mal sagen. Ich verwalte hauptsächlich mein eigenes Geld, habe aber natürlich nebenbei auch noch ein Wikifolio. Und das heißt Börsentitanen, du wirst mich ja dann nochmal genauer darauf ansprechen. Und Börsentitanen, das folgt eigentlich einer ganz einfachen Idee, nämlich ich investiere in Unternehmen, die langfristig bereits bewiesen haben, dass ihr Geschäftsmodell funktioniert. Firmen, die echte Wettbewerbsvorteile bieten, also einen echten Burggraben um sich herum haben und die über Jahre hinweg beständig Werte schaffen, Dividenden auszahlen und ich sollte mal gewisse Marktstabilität und auch Marktmacht besitzen. Ich kaufe eigentlich keine Aktien, sondern ich beteilige mich an Unternehmen mit einer langfristigen Perspektive und das sollte eigentlich jeder Investor machen.
Aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Eine Frage an den Titanen zu einem Titanen. Was hältst du von den Google-Zahlen, also Alphabet natürlich?
Ja, Alphabet ist im Moment der Renner unter diesen ganzen KI-Aktien, hat ja sowieso schon. Ich habe ja Alphabet auch im Wikifolio, aber Alphabet hat ja über lange Zeit schon bewiesen, dass sie unheimlich stark sind in dem Bereich, dass sie die führende Position im Prinzip einnehmen, ein Alleinstellungsmerkmal besitzen, das so schnell eigentlich keiner erreichen kann. Und hat ja im Sprachgebrauch Einzug gehalten. Ne? Also du schaust ja nicht mehr im Internet, sondern du googelst. Und mittlerweile hat Alphabet ja auch erkannt, dass KI ein Baustein sein kann. Und mit Gemini hat man ja auch da richtiges Flaggschiff mittlerweile am Start.
Ja, und immer mehr switchen von ChatGPT zu Gemini rüber. Ja, du hast uns mehr Aktien mitgebracht als Ideen. Lass uns gleich beim Thema KI bleiben. Also Amazon heute Nacht gab es Zahlen, 200 Milliarden für KI. Aktie fällt nach den Zahlen, -8%. Mhm. Es geht eigentlich um nichts anderes als den Run um die KI-Krone, oder? Platz 1 zu sein, ganz oben da mitzuspielen zwischen Google, Amazon und Co.
Ja, also ich habe mir das heute früh auch angeschaut und wir haben ja das nicht geplant, aber dass jetzt gestern aktuell die Zahlen kamen, das war natürlich jetzt eine göttliche Fügung, dass wir heute auch über Amazon sprechen. Und der Andy Jassy hat ja angekündigt, die 200 Milliarden zu investieren nächstes Jahr. Und das hast du ja schon gesagt. Und ja, also ich glaube, dass das notwendig ist, weil es natürlich die Schnellen werden die Sieger sein am Ende. Und er hat ganz wörtlich gesagt, und das zitiere ich nochmal, aufgrund der starken Nachfrage nach unseren bestehenden Angeboten und wegweisenden Möglichkeiten im Bereich wie KI-Chips, Robotik und Satelliten in der niedrigen Erdumlaufbahn, planen wir im Jahr 2026 rund 200 Milliarden Dollar an Investitionsausgaben für den gesamten Amazon-Konzern und erwarten eine starke langfristige Rendite auf das investierte Kapital. Das heißt also, langfristig ist das für mich total nachvollziehbar, total logisch und total auch gut für einen langfristig denkenden Investor, für jemanden, der natürlich im Trading unterwegs ist und schnell rein und schnell rausgeht. Ist das eine Nachricht, die vielleicht gar nicht so gut ankommt und der Markt hat es ja gezeigt. Gestern minus, glaube ich, 11% in der ersten Reaktion. Heute schwächt sich das schon ein kleines bisschen wieder ab. Aber letztendlich, sage ich jetzt mal, ist das Dividende zahlt ja Amazon sowieso nicht aus. Das heißt also, was will Amazon mit dem ganzen Geld machen? Also das haben sie ja schon immer gemacht, in die Infrastruktur investiert, in die Zukunft investiert. Und das ist ja für mich als Investor das Beste, was ein Konzern machen kann. Wenn ich natürlich sage, ich will unbedingt Dividende haben, dann habe ich natürlich eine andere Strategie. Aber jemand, der von den Zuwächsen quasi partizipieren will, von den Kurssteigerungen, der freut sich über solche Meldungen.
Ja, und es ist ja nicht nur KI, es ist ja auch Satelliten und geht da noch weiter. Anders scheint jetzt irgendwie Apple zu agieren. Die wollen ja dann nicht anscheinend so intensiv mitmachen, verdienen ohne Ende Geld am iPhone, lehnen sich so ein bisschen zurück und suchen sich dann den Sieger der KI-Schlacht aus und machen mit dem eine Kooperation, oder? So könnte man das interpretieren, oder?
Ja, es ist für mich ziemlich schlau, würde ich mal sagen, ne? Weil Apple auf der anderen Seite sitzt natürlich auf einem riesen Cashberg. Die hätten eigentlich das Geld, um da selber zu agieren. Aber ich denke, die sind da sehr zurückhaltend in der Sicht, weil sie einfach abwarten wollen, wie sich das Ganze entwickelt, um dann zum richtigen Moment auch zuzuschlagen. Also ich würde sagen, Apple ist mehr so ein im Depot keine Wachstumsrakete mehr. Steigt natürlich auch immer nur schön beständig, aber es ist eher so ein hochprofitabler Stabilitätsanker für mich. soll man eigentlich gar nicht glauben, ne? Weil es ja eine Technologiefirma ist, wo man eigentlich andere Erwartungen vielleicht hat. Aber du hast es angesprochen, das iPhone 17, das läuft wie geschnitten Brot, hat 16% Zuwachs, Umsatzrekord im iPhone-Bereich. China läuft auch wieder besser. Also mittlerweile ist der Anteil in China bei iPhones bzw. bei Apple-Handys 20% und das ist sehr ordentlich, würde ich sagen.
LVMH, Hermes und Co., Machtkampf in China, wer bleibt übrig? Die LVMH-Aktie zwischen Luxusboom und Konjunktursorgen. Wie robust ist denn so ein Weltmarktführer wirklich?
Ja, also früher hat man gesagt, Luxus geht immer, ne?
Ja.
Und ich bin nach wie vor total überzeugt von Louis Vuitton oder von LVMH. Es ist ja ein Konglomerat, das aus vielen verschiedenen einzelnen Firmen besteht. Und auch LVMH hat vor kurzem die Jahreszahlen für 2025 veröffentlicht. Und das Ergebnis war tatsächlich zweigeteilt. Also auf der einen Seite hat man die Umsatzerwartungen im vierten Quartal übertroffen, was eigentlich zeigt, dass der Konzern auch wieder auf dem richtigen Weg ist und auch wieder Tritt fasst. Auf der anderen Seite ist der Umsatz und der Gewinn im Vergleich zu 24 trotzdem immer noch rückläufig gewesen. Also der Umsatz ist um 5% zurückgegangen, der Nettogewinn sogar um 13%. Aber sagen wir trotzdem organischen Wachstum im Schlussquartal, denke ich, dass die Zeichen der Zeit wieder ein bisschen nach oben stehen. Und Luxus trifft, also du hast ja gesehen, die Konsumaktien sind also ziemlich schlecht gelaufen die letzte Zeit. Und die Luxuskonzerne haben da immer ein bisschen so eine Ausnahmesituation gehabt. Weil jemand, der viel Geld hat, ist halt jetzt einmal, der überlegt nicht, ob er sich eine neue Handtasche kauft oder ein teures Shirt oder wie auch immer, einen teuren Schmuck oder sonstiges. Und die Luxuskonzerne verstehen das halt sehr gut, auch die Preise anzuheben, sogar über der Inflationsrate teilweise, weil es einfach das Produkt dann noch begehrlicher macht.
Ja, die Reichen zücken dann die Kreditkarte. Das sieht man auch bei Mastercard, obwohl die ganz Reichen wahrscheinlich eine andere Farbe haben. Ja, Mastercard meldet Rekordzahlen für 2025. Umsatz netto plus 16%. Ist auch ein Dauerläufer, ne, Mastercard.
Ja, definitiv. Also man könnte es eigentlich gleichsetzen mit Visa. Visa spielt in der gleichen Liga. Das ist immer so eine Entscheidung, die im Millimeterbereich liegt, ob man in Mastercard oder in Visa investiert. Also in Wikifolio habe ich jetzt Mastercard drin. Privat habe ich im Depot Visa. Aber ich glaube, da kannst du im Prinzip blind zulangen. Entweder das eine oder das andere ist fast im Nuancen gleich, immer auch in der Performance. Und von daher gesehen, jeder, der irgendwas einkauft, ja, der zahlt heute mit einer Karte. Zu großen Teilen werden einfach Karten eingesetzt und Mastercard vergibt jetzt keine Kredite. Also sie sind ja jetzt nicht selber da dazwischen, sondern wickeln im Prinzip nur den Zahlungsverkehr ab und tragen dementsprechend auch kein Ausfallrisiko. Aber verdienen tun sie natürlich bei jeder Kartenzahlung und das ist natürlich für einen Investor total spannend, weil man ein fast risikoloses Geschäft hat.
Ja, Provision gibt's immer. Novo Nordisk, jetzt wird's spannend und nachher besprechen wir noch Eli Lilly und zwischendrin vielleicht noch Him and Hers. Also Novo Nordisk gestern minus 10%, Mittwoch minus 20%, zuerst schlechte Zahlen, Preisdruck, politische Eingriffe der USA waren so die Argumente. Und plötzlich kam ein Konkurrent, Him & Hers, die machen es für $100 günstiger, diese Abnehmpille. Schon spannend.
Ja, also Novo Nordisk hat natürlich jetzt ein bisschen das Problem, dass sie einem fahrenden Zug hinterherlaufen müssen, obwohl sie eigentlich vorher als Lokomotivführer vorne drin gesessen sind. Und wir sehen da echt gerade ein bisschen einen Stimmungsumschwung. Die Aktie steht ja schon länger in der Kritik und deswegen habe ich mich am Wikifolio jetzt dazu entschlossen. Also ich glaube jetzt trotzdem an Novo Nordisk langfristig gesehen, weil es immer noch der Marktführer im Diabetesbereich ist. Aber wie die Zukunft ausschaut, könnte es sein, dass man trotzdem mehr Konkurrenz zu fürchten bekommt, als man eigentlich vorgedacht hat. Und wir haben wieder einen schwächeren Ausblick auch für die kommenden Jahre. War ja jetzt auch erst kürzlich, dass der neue CEO, es gab ja dann einen Wechsel letztes Jahr und der neue heißt Mike Duster, das ist ein österreichischer Manager. Der ist schon 33 Jahre im Geschäft, also auch bei Novo Nordisk. Und der versucht natürlich jetzt alles umzukrempeln, soweit es irgendwie möglich ist. Und hat jetzt das Problem, dass er natürlich jetzt das, was versäumt worden ist die ganzen letzten Jahre, die Marktstellung ein bisschen zu stärken und auch das richtige Pferd zu setzen, das muss er jetzt aufholen. ich denke, dass die Kurse, die jetzt da sind, extrem negativ sind. Der Konzern ist mehr wert, als die Kurse jetzt gerade im Moment aussagen. Und es braucht jetzt einfach ein bisschen Ruhe und ein, zwei Jahre Zeit, um sich wieder aufs richtige Pferd zu schwingen sozusagen. Es gab auch da eine Umsatz- und eine Gewinnwarnung. Bis zu 13% soll das für 26 jetzt sinken. Und ich denke, dass man halt da auch viel Negatives jetzt eingepreist hat, weil man sagt so, wir gehen jetzt überhaupt kein Risiko mehr ein. Wir wollen den Markt positiv überraschen. Und das KGV ist aktuell bei 12,2 bei Novo. Historisch gesehen, auf die letzten 10 Jahre war das doppelt so hoch bei knapp 25. Und das zeigt, wie günstig die Aktie im Moment ist. Auch die Dividendenrendite spricht eine deutliche Sprache. 4,2% ist historisch sehr hoch für den Konzern, weil die Kurse natürlich auch immer entsprechend hoch waren. Und wenn wir gerade dann noch den Schwenk machen auf Eli Lilly, da hast du Dividendenrendite von 0,6%.
Also das ist spannend, weil gefühlt würde ich sagen, im Vergleich zu Novo Nordisk scheint ja Eli Lilly ja so wie der sichere Hafen in diesem Segment auszusehen. Bei Novo Nordisk hast du ja schon spannend ausgeführt, wer die Aktie hat, du lässt sie drin, okay. Wer sie noch nicht hat und antizyklisch agieren möchte, der kann jetzt zugreifen, oder?
Ja, also wer langfristig denkt, der würde ich sagen, sieht jetzt auf jeden Fall Einstiegskurse. Wir sind jetzt charttechnisch auch an einem Punkt angelangt, wo es einen dicken Widerstand gibt, wo ich mir denke, eigentlich müsste der Kurs schon wieder drehen. Aber du weißt ja, an der Börse ist alles möglich. Und ich sage jetzt mal, wer investieren möchte in Novo Nordisk, ist nach wie vor ein gutes Investment, meiner Meinung nach. Aber man sollte vielleicht in Tranchen reingehen und nicht alles gleich auf einmal investieren.
Ja, und nochmal ein Abschlusssatz von dir zu Eli Lilly.
Ja, zu Eli Lilly. Aktuell der stärkste Spieler im Markt, würde ich sagen. Also hat Novo Nordisk natürlich ein bisschen ausgestochen. Die Medikamente oder die Abnehmthematiken, die Produkte, die wachsen extrem dynamisch. Das heißt, der Markt ist eigentlich intakt und die verstehen es halt einfach, den Markt besser zu spielen. Aber die Aktie ist natürlich jetzt gerade auch sehr teuer, ist fast ein bisschen überhyped. Wenn wir jetzt das KGV alleine anschauen, das liegt bei 45 und im 10-Jahres-Schnitt war es bei 36. Also wenn du jetzt Novo Nordisk vergleichst mit einem KGV von 12, dann siehst du ja auch, so jetzt mal, wo die Fantasie im Moment zu Hause ist. Es kann natürlich schon sein, dass die Aktie auch weiterläuft und dass die auch gut weiterläuft. Aber ich denke, man muss auch ein bisschen da vorsichtig sein und vielleicht nicht zu viel Fantasie da reinstecken, zu sagen, so, die Aktie kann sich jetzt in 2 Jahren wieder verdoppeln. Da muss halt viel auch sonst noch passieren. Wir haben auch Trump, der da den Gesundheitsmarkt ein bisschen regulieren möchte und solche Dinge. Das muss man alles ein bisschen im Auge behalten.
Rainer Waldhauser, Money Mindset, der Börsentitan mit seinen Börsentitanen. Rainer, danke dir.
Ich danke dir, vielen Dank für das Gespräch.
Wikifolio.com, die Top-Trader-Strategie.
Börsenradio Network AG.